ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Vier Flaschen. Der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Herzlich willkommen bei den Vier Flaschen, heute mit einem wirklich ganz, ganz besonderen Gast. Einen Exportschlager aus Deutschland, den Grand Seigneur des Bordelais. Keiner kennt das Bordeaux so gut wie er und keinen Deutschen kennt das Bordeaux so gut wie ihn. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn ich jetzt aber noch sage Château d'Aigy, Clos de l'Oratoire, Canon Lagaffe, Château Perrault, Château Lamondotte, dann wissen es die eingefleischt spätestens jetzt. Unser heutiger Gast ist Stefan Graf Neiberg, live zugeschaltet aus dem Bordeaux. Lieber Stefan, herzlich willkommen.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich aus Bordeaux. Wir hatten gerade Gott sei Dank die Nese vorbei, weil draußen ist es, stelle ich einen aus, ein Ausuferer des letzten Hurrikans, der über Amerika wegging. Und der macht sich jetzt bei uns gerade breit. Der kommt wahrscheinlich dann auch in Hamburg an, ja, wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Und ja, da ist man immer froh, wenn die Nese vorbei ist. Brauchen wir nicht.
Wunderbar. Stefan, sagen Sie uns kurz, wo Sie jetzt gerade sind bei Ihren ganzen Weingütern. Kommt man ja ein bisschen durcheinander. Wo könnten Sie denn jetzt gerade sein oder wo leben Sie denn eigentlich?
Nein, ich sitze jetzt in Canon Lagaffe, genau. Und wenn man jetzt hier rausschaut, ich gebe das mal hier weiter durch, dann sieht man hier vor der Türe, das ist den Regensicher und der Canon Lagaffe. Und das ist auch die, der, das Weingut, wo wir, also die Familie lebt und meine Kinder aufgewachsen sind, dass wir uns langsam auch ausgebaut haben als unser Zuhause. Muss man natürlich wissen, dass man dann in einem Betrieb lebt, das heißt, in der Kellerei lebt, das ist vor der Türe. Wenn die manchmal im Sommer um 6 Uhr anfangen, dann fängt man auch um 6 Uhr an, ja? Das ist dann automatisch so. Und der Betrieb ist halt völlig um das Haus auch aufgebaut. Aber das ist eben ein ganz normales Familienleben um ein Weingut herum, so muss man sich das eher vorstellen. Hat extrem große Vorteile, weil man in einer sehr eigenen und sehr natürlichen Welt lebt. Aber auch von der anderen Seite kann man nicht sagen, heute Morgen mache ich die Klappe zu und dann war's das mal und dann ist mir der Betrieb egal. Dann muss man schon irgendwo wegfahren, sonst ist man automatisch immer wieder im Betrieb involviert. Und das sind bei uns an allen Betrieben so, die Aufbauten, wie dann später Clos de l'Oratoire in den 90er Jahren, Château Aigy Ende der 90er Jahre. Château Perrault kam ja mit l'Oratoire dann dazu oder Mondot 96. Das sind alles solche Schritte in einem Leben, in dem man neue Weingüter, die entweder schon dabei waren oder zum Teil dabei waren, anders ausgebaut hat oder Teile übernommen hat und versucht hat, diese Weine vielleicht mit einem anderen Denken auszubauen, um sie dann an den Markt zu bekommen. Das ist nicht die Betriebe an den Markt zu bekommen, sondern die Weine. Und für uns war immer der Gedanke gewesen, eben Weine zu machen, die möglichst immer biologisch sind, also organisch, mal würde ich sagen. Da können wir aber nachher nochmal drüber sprechen, was das für mich bedeutet. Und die auch Weine, die den Menschen auch besser machen, kann man vielleicht nicht sagen, aber die den Menschen auf jeden Fall zum Genießen bringen und dass sie ihm gut tun. Wir wollen niemand vergiften. Das heißt, dass wir eine Ideologie haben im Punkto Schwefel, im Punkto Leben des Bodens. Das Leben im Boden wird irgendwann mal geht in die Leben des Trau in den in eine Traube, die auch lebendig ist. Können wir auch nachher drüber reden, warum. Und das Gleiche findet man dann auch im Wein. Und dieser Leitgedanke in einem Familienbetrieb ist mir schon sehr wichtig, weil wir wollen ja nicht den Tod verteilen, sondern das Leben verteilen.
Das ist sehr schön gesagt. Wir müssen einmal noch erzählen für die, die uns im Video sehen, wieso sind wir so komisch angeordnet. Und vor allen Dingen, man muss sich das so vorstellen, mal erzählen, also während der Graf wirklich wunderbar in seinem Weingut sitzt, sitzen Michael und ich direkt nebeneinander. Ich in so einem leichten, wie sagte der Graf eben, Bordellrosa. Also ich werde angeleuchtet von so großen, übergroßen, pinkfarbenen Buchstaben. Michael ist gut zu sehen. Und Axel ist tatsächlich, Axel, und das musst du uns mal erklären, magst du uns nicht mehr oder warum bist du immer dann krank, wenn eine Aufzeichnung eines Wein-Podcasts ansteht? Ist es vorgetäuscht meistens, weil du sagst, ich kann die beiden Typen nicht mehr sehen?
Ja, ich habe mir extra ein Virus aufgesagt, damit ich euch nicht mehr ertragen muss. Nee, ich hatte gestern zu später Stunde ja dir oder euch noch geschrieben, ich würde eigentlich nicht zu Hause bleiben, aber ich huste und ich habe Halsschmerzen und ich weiß nicht, ob es ansteckend ist. Und du schriebst dann prompt zurück, nee, dann bleib lieber zu Hause.
Michael auch, wir waren uns einig.
Wir vermissen dich zwar, aber dann gehen wir gesund wieder raus hier nach dieser
Stunde. Aber du kannst ja auch trotzdem irgendwie, du kannst ja sozusagen mit uns mitfiebern und mal sehen, wie es ist, wenn man die Beine nicht testet,
ob man das genau passiv nicht
kennt. Ob man dann vielleicht mehr lernt. Ne?
Das kann man.
Aber nachdem ich hatte mich ja ein bisschen eingelesen und also ich bin froh, jetzt dabei zu sein tatsächlich, weil ich gespannt bin auf Sie.
Aber jetzt, aber mit einem guten Wein wär's dir sprunghaft besser gegangen.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch.
Wobei ja die Diskussion ja gerade entflammt ist. Ne? Gerade die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja gerade gesagt, wie viel Promille ist gut? 0,0 Promille. Das heißt, diese Diskussion ist ein Rotwein. Wir trinken ja heute nur Rotweine. Ist ein Rotwein, hat der irgendeine gesundheitlich positive Wirkung? Ist offensichtlich zu ihrem Ende gekommen. Die Antwort ist nein. Kann man das so sagen? Lieber Graf?
Ja, das stimmt leider nicht ganz. Es waren die ganzen Untersuchungen, die gemacht wurden, die kommen aus einer Untersuchung, die ja so relativ alt schon ist und die auch von Leuten gemacht wurden, die einfach Interessen haben, dass es so auch rauskommt. Man müsste eigentlich jetzt, aber ich meine, das wäre dann auch wieder falsch, eine Untersuchung machen, auf die bezahlt ist von anderen Leuten. Und es kann niemand feststellen, dass ein Glas oder zwei Gläser Wein schlecht sind. Was natürlich nicht gut ist, wenn Sie jeden Tag zwei Flaschen trinken, das ist ganz normal. Es kommt immer darauf an, was sie trinken. Und ich glaube, dass es auch sicher viele Leute gibt, die ein Interesse haben, dass die Leute nichts mehr trinken, dann müssen sie mehr Pharmazeutika nehmen. Und manchmal würde ein Glas Wein würde auch helfen. Und aber das sind
ist das tatsächlich so? Man muss mehr Pharmazeutika nehmen, wenn man nichts trinkt.
Ich glaube schon, in Frankreich ist es, dass es eines der Länder ist, wo die größten, also die meisten prozentmäßig an der Bevölkerung die größten Mengen an Pharmazeutika genommen werden, gerade Antidepressionen und solche Sachen. Und der Kampf in Frankreich gegen den Wein, weil ich meine, Frankreich hat immer damit gekämpft gegen eine Sache, die sie konnten und hat praktisch den Ruf des Weines auch zerstört. Jede Werbung gegen den Degen Alkohol wurde mit einem Weinglas gemacht. Und das ist ja nicht das Problem, dass sich zu Tode trinken in den Diskos, da läuft kein Wein. Und da wurde eben sehr viel zerstört, einfach auch an Kultur. Und Wein ist eben eine ganz, ganz alte Kultur, hat auch in der Religion schon immer eine ganz große Rolle gespielt und ist einfach auch positiv für den Menschen. Es kommt immer darauf an, wie viel ich trinke, in welchem Rahmen ich trinke. Und natürlich ganz klar, wenn ich nachher das Auto nehme, dann lasse ich die Finger davon. Da muss man halt jemanden finden, der fährt, oder man nimmt eben öffentliche Verkehrsmittel, wenn das geht.
Aber und man kann ja übrigens auch sagen, man kann ja einfach mal gucken, die Lebenserwartung zum Beispiel in Frankreich und Italien, ich glaube, die Franzosen trinken definitiv mehr Rotwein als wir, die ist höher als die in Deutschland. Und wenn man sagt, Wein ist ungesund, dann muss man auch dazu fügen, Weizen ist auch ungesund, Zucker ist auch ungesund. Es gibt so viele Dinge, die wir nehmen, die ungesund sind. Und Sie haben es gerade gesagt, es kommt halt darauf an, wie viel man davon nimmt. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und dazu kommt auch noch das Thema, ne, wenn es einem Spaß macht, wenn es einem Freude macht, wenn es einem ein schöneres Leben bereitet, dann muss man ja auch sagen, dann hat es ja auch, ich finde, da hat Wein vielleicht eine eine gesundheitliche Wirkung tatsächlich.
Dann ist es schon nicht mehr ungesund, erstens mal. Und zweitens ist dieses Feststellung, dass es ungesund ist, das ist einfach eine Feststellung gewesen, dass sie sich nicht festlegen wollen. Aber es gibt keinen wirklichen Beweis, statistischen Beweis, dass einer, der am Tag ein Glas Wein bekommt, dass der erstens mal Alkoholiker ist, zweitens, dass der ungesunder lebt und drittens, dass es schlecht für ihn ist. Was ist halt automatisch klar ist, der Staat versucht, den Alkoholkonsum einzuschränken, was ich auch, kann man sehr löblich sehen. Aber das ist ja nicht, das Problem ist, das Alkoholismus und Wein ist das kleinste Problem. Die meisten Leute, die große Weine trinken und gerne Weine trinken, die trinken vielleicht mal am Abend 2-3 Gläser, vielleicht zu viel. Aber das machen sie nicht jeden Abend. Wenn ich mir heute die Gesellschaft anschaue, dann trinken sie sicher weniger. Also ich spreche jetzt von Wein. Sie trinken weniger, aber sie trinken besser und irgendwo auch bewusster und sind sich auch völlig bewusst, dass das zu viel eben nicht gut ist. Aber das ist überall so. Wenn sie zu viel essen, ist es nicht gut für sie. Wenn sie zu viel rauchen, ist es nicht ungesund. Aber wenn sie hin wieder mal eine Zigarre rauchen, glaube ich nicht, dass es umbringt oder bringt sie die Zigarre nicht um. Aber alles, was Genuss ist, muss auch irgendwo sein Limit haben. Und das ist eben etwas, was wir auch lernen müssen. Da gehört die Schule dazu. Und da machen Sie ja auch jetzt wieder einen super Job, dass Sie versuchen, einem breiten Publikum den Genuss nahe zu bekommen, nahe zu liegen und weiterzutragen. Aber dass wir jetzt nicht die Leute zum Saufen anhalten wollen. Das ist gar nicht unser Wollen. Gar nicht unser
Denken. Wir wollen ja eigentlich, dass die Leute. Wie bitte?
Das wäre dann sehr teuer bei großen Weinen irgendwie.
Ja, wir wollen, dass die Leute weniger trinken oder bessere
Weine. Dafür bessere, was mich gleich schon mal zum Beispiel. Wir haben jetzt 4 verschiedene Weine. Mit was soll man denn anfangen, Stefan? Sollen wir mit der Chateau Perrault anfangen?
Ich würde jetzt Chateau Perrault anfangen, weil das der Wein ist, der am leichtesten ist. Der ist jetzt sein 21er, 2021er. Und 21 war jetzt kein Jahrgang, der... ich teile immer die Weine etwas ein nach Sonne, sonnentrocken, und dann kommt andere Jahrgänge, die sind eher, ich werde mich auch, wenn wir auch einschenken, weil ich lasse sie ja nicht alleine trinken. Gell?
Das ist gut.
Sehr anständig.
Noch einmal kurz sagen, das sind alles Rotweine, es sind alles Bordeaux. Was ist es? Es ist alles...
Alles aus dem Bordeaux, genau. Mhm. Wir starten hier schon mit Chateau Perrault 2021 in Saint-Emilion Grand Cru.
Also gleich ein großer, es sind nur große Gewächse?
Naja, im Saint-Emilion ist ein bisschen komplizierter jetzt. Das kann ich jetzt nicht in einem Satz erklären, okay, für die Menschen, die zuhören. Aber im Saint-Emilion ist es eben anders als in anderen Regionen. Zum Beispiel das Pomerol ist nicht weit weg. Da war ich gerade bei Chateau Petrus in der letzten Woche. Da gibt es quasi kein Grand Cru. Also Petrus ist kein Grand Cru. Und im Saint-Emilion gibt es doch sehr, sehr viele Grand Crus. Aber es gibt diese Premier Grand Crus. Davon gibt es nicht ganz so viele. Und einige haben das auch schon wieder abgegeben und wollen das gar nicht mehr sein. Deswegen ist das also... etwas komplexer.
Also es ist nicht vergleichbar mit dem großen Gewächs?
In dem Fall ist es nicht vergleichbar. Okay. Nein. Das ist, glaube ich, die Kernaussage. Ich
glaube, dass man, um das verständlich zu machen, gibt es eine Klassifikation, die für Bordeaux extrem wichtig war. Das war die Klassifikation von 1855. Da müssen wir jetzt in die Zeit gehen von Napoleon III. Und diese Klassifikation hat nur die Médoc, einen Betrieb in Pessac, das war Aubryon, und dann eine ganze Menge Betriebe in der Sauternes und Barsac klassifiziert. Diese Klassifikation hat das gemacht, was Bordeaux auch irgendwo groß gemacht hat, weil sie hat einen Rahmen, Qualitätsrahmen auf Bordeaux erlegt. Dieser Rahmen wurde auf andere Weise in Pomerol genauso gemacht, aber über den Namen. Deswegen La Fleur oder Petrus, Trotte Noir, Evangile, La Consciente, die haben ihren Namen auf Qualitätsbasis gemacht. Genauso wie das in Italien Antinori gemacht hat, wie es Gaia gemacht hat oder wie das in Kalifornien von den großen Weingütern in den letzten 50, 60 Jahren gemacht wurde. Das hat Bordeaux nur viel früher gemacht. Danach kam die Klassifikation viel später, also 100 Jahre später, 1855, war die Klassifikation von Saint-Emilion gewesen. Und diese Klassifikation war ein Versuch, den Boden mit zur Klassifizierung, was damals in der Médoc gar nicht der Fall war. Da wurde nur der Preis eigentlich, der Preis für einen Hektoliter oder für einen Tonneau, nannte man das, wurde da klassifiziert. In Saint-Emilion wurde versucht, den Boden, also das Terroir, mit zu klassifizieren. Was auch zum Teil gelang, und mit dem Problem, dass wir alle 10 Jahre neu klassifizieren, das ist die einzigste Appellation der Welt, die alle 10 Jahre neu klassifizieren, was auch wieder sehr viele andere Probleme bekommt. Und deswegen, wie gerade vorhin schon Michael angesprochen hat, sind auch wieder ein paar Chateaus aus dieser Klassifikation ausgeschieden, also wollten nicht mehr dabei sein. Und ich würde mal sagen, dass die ganz große Klassifikation, die wichtig ist in der Médoc, bleibt eben die von 1855. Die anderen sind Klassifikationen, die zum Teil etwas aussagen, aber wahrscheinlich vom Publikum insgesamt nicht so gesehen werden, weil sie eben sehr schnell erneuert werden und somit nicht immer einfach für den Konsumenten, um diese Komplexität zu verstehen.
Also, habt ihr eigentlich gemerkt, dass wir weg waren zwischendurch?
Ja, haben wir.
Aber wir haben einfach weitergemacht. Das finde ich gut. Ja, aber dass du jetzt dieses Gespräch führst und wir trinken die Weine. Aber mach weiter.
Ja, nee, aber das ist ja interessant. Ich meine, wenn ich mich jetzt an irgendwas halten will in Bordeaux, muss ich dann sagen, ich gehe zu dem Chateau und zu dem Chateau. Also, dass ich dann wirklich nur über den Namen des Weinguts irgendwie das auswähle. Habe ich gar keine anderen
Also da kann man, ich glaube schon, dass man, dass heute gibt es da wieder kommen wir zur Klassifikation der Médoc, also 1855, ich sage jetzt Médoc, das ist natürlich auch Sauterne und so weiter. Diese Klassifikation in den Premier Crus, wobei damals Mouton noch nicht klassifiziert war, sagt schon viel aus und da sind auch bekannte Namen, das sind heute wirklich die ganz großen Namen. In Pomerol muss man ein bisschen Bescheid wissen, weil es gibt keine Klassifikation. Und in Saint-Emilion gibt es eine Klassifikation, aber wenn man nur nach der Klassifikation ist, dann geht man zum Beispiel nicht nach Ausson und nicht nach Cheval Blanc und nicht nach Angelus, weil die nicht mehr in der Klassifikation sind. Das heißt, dass man schon ein gewisses Wissen haben muss, aber dieses Wissen, das brauchen sie genauso in Deutschland, das brauchen sie genauso in Italien, das brauchen sie genauso in Spanien und es wird ihnen eben auch in Bordeaux.
Da haben wir ja den VDP auch, ne? Also da.
Ja, wir haben ja auch sowas Ähnliches wie der VDP, das nennt sich die Union des Grands Crus. Der Union des Grands Crus und das ist föderiert praktisch die großen Weingüter der Médoc, Pomerol, Saint-Emilion, Pessac-Léognan und Sauternes, Barsac natürlich. Aber das sind auch nicht alle dabei. Was ja bei dem VDP sind ja eigentlich praktisch ganz wenig Güter, die da nicht dabei sind, weil sie irgendwann mal sich vergärgert haben, sind ausgetreten. Mhm. Aber die ganz großen sind dabei. Hier in Bordeaux haben wir nie in diese Organisation Mouton, Margaux, Latour und so weiter, haben da nie mitgespielt. Die haben immer ihre eigene, nach dem Motto, sie brauchen uns nicht. Ja. Und das war auch bisher so. Die brauchen uns nicht. Aber die kennt ja die meisten Leute schon, darum geht's fast nicht. Aber es ist ein sehr gutes Sprachrohr für Spitzengewächse in Bordeaux, die im Markt zwischen, das fängt sicher an bei 25, 30 Euro für den Konsumenten und geht dann eben rauf bis zu, weiß nicht, 100, 150, sowas, 150, 170. Aber jetzt nicht Premier Cru Classé, zum Beispiel wie Lafitte, Mouton oder Margaux.
Oder so nochmal, 25 Euro geht die Bordeaux los?
Nein, da gehen die Mitglieder der Union des Grands Crus. Okay. In Bordeaux finden sie sehr gute Gewächse heute, die anständig gemacht sind. Also zum Beispiel in Castillon, wo auch Aiguille ist, kriegen sie Gewächse, die sind im Einzelhandel wahrscheinlich so um die 10 Euro, 11 okay. Euro, 12 Euro, auf jeden Fall.
Oder würden Sie sagen, die sind gut gemacht, die kann man gut trinken?
Ich würde sagen, nein, da kommt mehrere Sachen dazu. Da kommt auch sicher ein Anspruch auf die, sagen wir mal, ein Wein, der angeboten wird im Markt in Deutschland für 2 Euro irgendwas. Da brauche ich keinen Anspruch haben, dass mehr Wein mir gut tut. Mhm. Weil das kann nur gemacht sein mit Herbiziden, Insektiziden und Kunstdünger. Das geht gar nicht anders. Da müssen Sie einfach überall eingespart haben. Und wenn wir sprechen von Kunstdünger, Insektiziden und Herbiziden, dann sprechen wir vom Tod. Da haben wir nichts mehr mit Leben zu tun. Und das ist nicht der gleiche Weinbau. Und heute ein anständiger Weinbau ist der Preis für die Produktion ist mindestens bei 3,50 Euro, 4 Euro. Unter dem kann man nicht viel machen. Mhm. Und dann müssen sie natürlich die Weine in die Flasche bekommen und sie müssen sie vermarkten. Und dann braucht natürlich auch der Händler braucht auch seine Marge. Der müssen sie auch eine 30% Marge einrechnen können oder mehr, damit er den Wein sinnvoll verkaufen kann. Somit ist es ganz klar, dass sie auch in Bordeaux finden sie eine ganze Menge sehr kleine Familienbetriebe, die heute wunderschöne Weine machen, die vielleicht nicht den Anspruch haben auf die ganz großen Namen und aber trotzdem im Geschmack einfach wahnsinnig viel Freude machen. Die sind heute sehr natürlich gemacht. Die haben bestimmt nicht mehr dieses Problem, was in einer gewissen Zeit so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 war, also zu reif, zu extrahiert und zu viel Holz, sondern die sind sehr bodenständig und sehr frisch und es macht einfach Spaß, ein Glas Wein zu trinken.
Das könnte man ja auch sagen zu dem Château Perrault, den wir uns eingeschaut haben, 2021 aus dem Saint-Emilion. Was ist denn das von den Rebsorten? Das ist ja in Bordeaux immer so komplex, man kann es ja gar nicht ablesen, man weiß es gar nicht, es ist von Jahr zu Jahr verschieden und die Leute versteifen sich ja dennoch sehr, sehr oft und fragen, hat das jetzt 4% Cabernet Franc oder das 67% Merlot? Château Perrault, ich selber ist das erste Mal, dass ich den Wein verkoste, also ich kenne das gar nicht, alles andere von Ihnen kenne ich schon. Würde gerne ein bisschen was über diesen Wein erfahren.
Das Château Perrault liegt praktisch an einem anderen Château, das ist der Clos Loratoire. Clos Loratoire und Perrault sind praktisch eine juristische Identität. Und das sind die Anlagen, die wirklich am Hang liegen. Die sind eher der Clos Loratoire, ist ein klassifiziertes Gewächs, zu dem kommen wir nachher. Und hier im Château Perrault haben wir ein Weine, die etwas tiefer liegen, unterhalb eines Châteaus liegen. Und hier macht man eher Weine, die nicht ganz die Struktur haben eines klassifizierten Gewächses, sondern eher sehr rund sind. Wir sind jetzt hier 21 und dieser Wein, der kann ruhig auf den Tisch kommen. Das sind keine Weine, die ein hartes Tannin haben. Wir haben eine sehr schöne Frische in der Nase. Und hier muss man auch wirklich sagen, dass der Wein durchkommt und es ist in keiner Weise überladen von irgendeiner Eiche oder sonst irgendwas. Also es ist kein Make-up drauf, sondern es sind einfach Weine, die ein gewisses Unterholzgeschmack haben, also in der Nase.
Dann kommt aber schnell die Kirsche schon, ne, oder?
Ja,
die was Würziges, ja. Hast du was Würziges?
Ja, das ist so ein bisschen Tabak vielleicht. Bisschen Zedernholz, dieses Unterholz, das Graf Neidberg sagt. Man sagt übrigens, da muss ich einmal kurz meine Funktion in der Deutschen Knigge-Akademie, also man sagt nicht Herr Graf, ne? Man sagt nur Graf,
ja.
Weil ich das schon mal irgendwo gehört habe. Deswegen den Herren lässt man dann weg.
Und wir dürfen sogar Stefan sagen.
Das Stefan, ist halt eine genau, große Nummer. Das ist eine richtig große
Nummer. Also du hast Tabak, du hast dieses Würzige, ja. Du hast Unterholz, ja, Zedernholz.
Es ist schön, weil es nicht quasi ist keine Fruchtbombe, sondern er hat dadurch eine Textur, die ihm eine Ernsthaftigkeit verleiht, ob der Jugend und das Ganze nur bei 13 Alkohol. Und das ist spannend, was er vorher gesagt hat, Stefan. Und da müsst ihr wenn ihr selber diese Weine auch mal zu Hause habt, da steht nämlich Saint-Emilion Grand Cru drauf auf dem Château Perrault und dann auf dem Côte de Loratoire, den wir danach verkosten werden. Sieht alles ziemlich ähnlich aus, nur es steht Grand Cru Classé drauf. Und das ist eigentlich relativ entscheidend, wenn man solche Weine kauft, um die Klassifikation zu verstehen. Das ist dann also wirklich schon ein klassifizierter Grand Cru.
Aber hier muss man bei dem sagen, ich finde tatsächlich, was der Graf gesagt hat, diese Frische finde ich überraschend. Mhm. Also du erwartest nicht so ein. Und sie würden auch sagen, diesen Wein jetzt trinken, aber man kann ihn auch noch 10, 15, 20 Jahre liegen lassen. Oder tatsächlich ist das ein Wein.
Ich würde Ihnen sagen, das bringt nichts, diesen Wein 15, 20 Jahre liegen zu lassen. Auch 10 Jahre auf jeden Fall. Das sind nicht Weine, die, der hat jetzt nicht, dieser Jahrgang hat nicht die Struktur, dass es sinnvoll ist, in 20 Jahren zu halten. Also wenn wir jetzt nachher, wenn wir wir haben nachher einen 20er Cabernet Franc, da kann ich Ihnen genau sagen, wo es dann anders ist, wo es dann sinnvoller ist, also, oder, dann bleibt, sind die Möglichkeit offen, dass man sie länger hält. Hier ist der Wein, man sieht es auch schon in der Farbe. Das ist ein Wein, der hat ein relativ aufgehelltes Rot, also ist nicht dunkelrot. Das zeigt schon automatisch, dass er eher auf der frischen Basis ist. Und auch im Gaumen ist ein Wein, der hat der ist sehr schön im Eingang und zieht sich dann durch, hat noch ein leichtes Tannin, was noch da ist, oder was in keiner Weise störend ist, weil es relativ samtig ist, zieht durch und macht einfach einen Trinkspaß. Das sind Weine, die kann man jetzt öffnen und ich würde sagen, den sollte man besser in den nächsten 6-7 Jahren trinken. Das ist so die Breite, die Trinkzeit, wo ich den Wein einfach sehe.
Und die Frische auch noch zu bewahren, ja.
Ja, ja. Wir sollten auch gleich den nächsten mal einschenken, weil sonst schaffen wir die gar nicht mehr in der vorgesehenen Zeit.
Nein, aber mich würde sagen, das hier nur jetzt quasi, das ist mehrheitlich Merlot.
Ganz klar. Ja, das haben wir vergessen, weil wir haben gerade diese Rebsorten angespielt und das merkt man schon, dass ich jetzt den Wink mit dem Zaunpfahl gar nicht aufgegriffen habe, weil die Rebsorte spielt für uns einfach irgendwo eine zweite Rolle, weil sie gegeben ist im Boden. Es gibt ja in vielen Gegenden, der Herr Meier kauft sich jetzt ein Weingut, also nichts gegen den Herrn Meier, aber gegen das Weingut und da will er jetzt sagen, jetzt muss ich unbedingt hier einen Shiraz anbauen oder ein Cabernet Sauvignon. Nur, der Boden gibt den Cabernet Sauvignon nicht her. Dann hat es gar keinen Sinn. Wir müssen uns ganz klar einteilen, wo passt ein Cabernet Sauvignon hin, auch mit der Klimaveränderung. Wo passt ein Merlot hin? Und hier sind wir in einer Gegend, da haben wir im Kalk, wir haben... Also Kalk ist immer gegen den Cabernet Sauvignon sprechen. Die ganz großen Cabernet Sauvignon in Bordeaux sind in der Médoc, in Kiesböden oder in Pessac-Lignon auf Kiesböden. Also auch Aubryon hat sehr viel Cabernet Sauvignon. Aber gerade Saint-Julien und Pauillac sind ausgezeichnet dafür. Saint-Emilion auf dem Plateau oben ist der König Merlot und wird auch weiterhin der König Merlot sein. Wenn wir Cabernet Sauvignon haben, hat er immer leicht grüne Nasen. Und die sind zu integrieren. In einem ganz kleinen Anteil kann es interessant sein. Und wenn wir in Saint-Emilion viele große Anteile, was wir nachher in Carrière-Gaffelière sehen werden, große Anteile an Cabernet Franc und auch Accessoirement, also beiläufig auch Cabernet Sauvignon haben, dann sind das Gegenden, die nicht mehr vom Kalkplateau betroffen sind. Sie waren du warst in Petrus gewesen, also das ist auf 100 Meter, 150 Meter von Cheval Blanc weg. Da ist kein Kalk, das ist Lehmanteile und dann eine Art Kies, der drunter ist, aber mit Lehm vermischt. Das ist nicht Sandkies, wie zum Beispiel in der Médoc. Das ist wieder super für Merlot. Auf der anderen Seite, Cheval Blanc zu, ist bekannt für Cabernet Franc, aber wir haben keinen Aktivkalk. Der Aktivkalk fängt erst wieder kurz vor den Toren von Saint-Emilion ab. Wenn man ankommt, fährt man erstmal durch eine große Gegend. Da möchte ich jetzt keine Chateaus nehmen, um jemand böse zu werden. Das nennen wir La Plage. Das sind sehr viel tiefere Sandböden. Und mit einem Wasserhochstand, der im Winter geht er auf 1,50 Meter, da kann ich keine Weine machen, die in die Zeit gehen. Ja. Aber sobald wir Figeac kommen und Cheval Blanc kommen, dann haben wir eine ganz kleine Erhöhung. Da muss man wirklich hinschauen, damit man es sieht. Die Böden werden anders. Und dort ist eben auch neben dem Merlot, ist eben Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon gefragt. Das heißt, immer, ich brauche eine Rebsorte, die sich in einem Terroir eignet und am besten eignet. Und ansonsten habe ich eben mein Terroir nicht ausgenutzt. Also was zum Beispiel in Saint-Emilion gehen würde, wäre was auch früher angepflanzt war zum Teil, wäre ein Shiraz, wenn man das gerne wollte. Aber das wäre auch nur im Blending möglich. Mhm. Um auf Perrault zu Assemblage zu kommen, ist 90% Merlot und der Rest ist 10% Cabernet Franc. Okay. Und dieses leicht tabakmäßige, das ist eher der Cabernet Franc. Cabernet Franc ist immer Gewürze, Blume, also wir werden es nachher bei Carrière-Gaffelière sehr stark merken, weil da haben wir bis zu über 40% Cabernet Franc drin. Und der Cabernet Franc ist dann auch, also Tabak ist, wenn man so einen guten Humidor hat von guten Zigarren, da hat man schon so eine Richtlinie, die auch da reingehen kann, die relativ komplex ist. Was interessant insgesamt ist, dass wir hier ein bisschen schon auch die Kirsche, aber es ist nicht die Herzkirsche, es ist eher eine Art frische Kirsche, die hier zu sehen ist. Man sieht auf der einen Seite hat man einen Fruchteingang und hat auf der anderen Seite aber auch dieses Wilde vom Boden her und wie gesagt auch der Tabak. Und immer mit der Komplexität. Wenn Sie einen Wein haben, der nur eine Frucht hat, dann ist er auch ein sehr einfacher Wein.
Das stimmt. Dann haben Sie nicht die Komplexität. Was kostet die Flasche?
Was denkst du?
Das ist alles teuer, aber es ist der. So ist es ein Einstiegswein?
Naja, natürlich trinkt man jetzt, wenn man so vier verschiedene Weine hat, entweder
dann sage von jung ich, nach dann alt. 24,90.
Genau, 19,90.
Boah, das ist gut. Ja. Das ist gut.
Das der zweite Chateau Perrault, und dann habe ich jetzt einfach mal eingeschenkt bei gleicher Jahrgang und offensichtlich gleiches Terrain, Clos de l'Oratoire, aber schon als Grand Cru Classé. Der hat auch schon 13,5 Alkohol, während Sie sich das einschenken, Stefan. Jetzt kann ich jetzt ja sagen, es ist heute der Podcast mit Ihrem Weingut, aber jetzt war ich bei Petrus und habe zwei Sachen gelernt. Zum einen, Sie haben ein bisschen Cabernet Franc angepflanzt, was neu sein wird zur Würze. Und zum anderen haben Sie sich mit über 50 verschiedenen Klonen beschäftigt, um Merlot nachzupflanzen und haben einen Merlot-Klon gefunden, der weniger Alkohol produziert als andere, weil das ein großes Thema ist. Jetzt ist es Ihnen aber gelungen, offensichtlich Merlot-lastig, Chateau Perrault oder fast 90% Merlot, trotzdem mit nur 13 Alkohol bei offensichtlich voller physiologischer Reife zu ernten. Wie geht man als Winzer denn daran? Wie kann man das denn schaffen? Gerade Merlot ist ja bekannt dafür, dass die Weine sehr viel Alkohol produzieren und wenn ich sie frühreif habe, dann sind sie grün und grauslich. Wie geht man als Winzer ran? Der Markt will leichte Weine, die Klimaerwärmung gibt keine leichten Weine. Wie kriegt man das hin?
Ja, das ist ein sehr breites Thema. Ich müsste ein bisschen ausholen, aber wenn ich zu weit. Du hast es angesprochen, Michael. Da wurde von Klonen gesprochen. Also ich spreche anders, spreche von Massalselektion. Wir haben zum Beispiel, wenn wir neu pflanzen oder wenn wir nachpflanzen, wir sind völlig frei von irgendwelchen Pflanzschulen. Wir haben nur unsere eigenen Selektionen. Wir haben von Weinbergen und Weinanlagen, mit den Bergen ist bei uns immer so kompliziert, also Weinanlagen, haben wir Stöcke zurückgezüchtet, also das Holz genommen, wieder neu gepflanzt und mit denen arbeiten wir. Und wir haben ungefähr 120 verschiedene Merlots. Das sind Cousins, Brüder, Großeltern und so weiter und so fort. Und Cabernet Franc 150, die haben wir etwas aufgereichert in der Loire und haben auch in Pomerol, nicht weit weg von Petrus, ein Weingut, das eine sehr schöne Cabernet Franc hat. Und haben diese Stöcke auch mit eingefunden. Und wir pflanzen immer in einem Mixed. Das heißt, wir müssen es so vorstellen, bis in die Anfang der 60er Jahre gab es keinen Klon in den Rebsorten. Das war alles gemischt gepflanzt. Da war sicher mal einer, der nicht so gut war, aber es waren auch sicher eine ganze Menge, die gut waren. Und dann hat man gesagt, okay, wenn zum Beispiel dann Mathieu als Winzer hat neu gepflanzt, dann hat er eine Pflanzung gemacht mit einer Unterlage, das ist die Reblausresistenz ist, hat eine Unterlage genommen und hat dann einen Klon aufgesetzt. Und davon hat er 1 Hektar gemacht, alles gleich. Als ich in der Immobilie in der Universität war, da hat man gesagt, das ist gut. Ich würde heute sagen, ist genau richtig schlecht. Das ist ein Drama. Sondern was wir heute machen, ist, dass wir keine Unterlagen haben mehr, die geklont sind, sondern nur noch unsere Selektionen und ganz alte Ripos Destillat, Ripaille Gloire. Und dann setzen wir auf ganz verschiedene Aufsätze. Und das Ganze ist immer, immer besser, das, was gepflanzt wurde Ende der 60er Jahre, 70er Jahre. Sprich, wir reißen alle die Sachen Ende 60er, 70er Jahre raus, aber behalten all diese alten Weingüter, diese Anlagen, die wir haben aus den 30er Jahren, 40er, 50er Jahre, erhalten wir aggressiv und die tragen auch gut. Nur, ich muss sie in ein Umfeld stellen. Ich muss ihnen wieder Leben geben. Und da kommen wir wieder zu wie das andere zu. Was wir vergessen haben in den frühen 60er Jahren, dass der sogenannte halbgebildete Weinbauingenieur, der obendrein arrogant war, hat den Boden auch zerstört. Er hat uns Herbizide gebracht, er hat uns Insektizide gebracht und er hat uns Kunstdünger gebracht. Und dann sprechen wir von Terroir, da ist kein Leben mehr. Nach 10, 15, 20 Jahren haben sie keinen Mikroorganismen mehr. Ja. Und deswegen kann ich Ihnen heute erzählen, nach über 30 Jahren Revitalisierung der Böden, was Leben im Boden ist. Und da ist das große Problem auch, was wir haben im Umgang mit dem Bio. Sie sind Bio oder sind nicht Bio. Also wir sind zertifiziert. Also ich bin ja voll dabei. Aber nur, um zu sagen, was das ist. Bio ist, wenn man eine gewisse Spritzungen macht, die Kontakt sind und die gewisse Sachen haben. Also gerade bei falschem Mehltau oder Peronospora ist immer noch der Kupfer da. Wir haben noch nichts anderes gefunden. Also es gibt gewisse Phosphorsachen, die möglich wären, aber die leider auch zum Teil noch verboten sind. Aber es wird nie über das Leben im Boden gesprochen. Sie werden nie einen ganz großen Erfolg haben im biologischen Weinbau, wenn Sie nicht den Boden, das Leben im Boden aufgebaut haben. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, dass wir heute der Schutz gegen die Sonne, gegen die Hitze, muss einfach, ist bei uns ist voll begrünt. Da wird überhaupt der Boden nicht mehr bearbeitet, wenn nur gemäht. Das heißt, der kann schon nichts rein.
Wollen wir mal, das ist total interessant, aber ich bin nicht erschreckt, ich bin immer so der Zeitmensch und ich habe die große Sorge, dass wir die Flaschen nicht leer kriegen. Der erste war Merlot. Axel, du verpasst was, das kann ich dir mal kurz zwischendurch zurufen. Ja. Du verpasst wirklich was, das ist ein großartige. Und was ich so toll finde, nämlich so frische Weine. Man denkt ja immer bei so, man denkt bei so einem Bordeaux, bei guten wahrscheinlich nicht, aber ganz tolle frische Weine, nicht so alkoholisch. Der erste war vor allen Dingen Merlot, der zweite ist was für eine Rebsorte, wobei wir gelernt, auch Merlot.
Auch Merlot, aber es wird aber nicht. Sie merken es auch in der Nase gleich. Dass Sie nicht, haben Sie das Pfeilchen, das Sie da reinbekommen, mit der Cabernet Franc?
Total, okay. Das Pfeilchen. Also ja, ich finde wirklich, also man hat sofort in der Nase, ich sage immer, ich rieche immer lila. Das klingt immer ganz komisch und Leute sagen so, wie kann man lila riechen? Aber ich finde, man riecht das schon. Man hat in der Nase wie so ein lila Farbtopf, also wirklich sehr intensiv, ja, also duftig. Ich mag diesen Cabernet Franc, weil er wirklich so eine ganz besondere Würze
hat. Aber der hat jetzt nicht viele, der Anteil vom Cabernet Franc ist nicht groß, er ist nur einfach größer als bei dem ersten, richtig? Der Merlot ist immer noch die tragende Rebsorte.
Ja, absolut. Hier sind wir bei 70% fast Merlot und 30% Cabernet Franc, aber es ist kein Cabernet Sauvignon dabei. Also hier kommt eine Sache dazu, dass wir so eine, dass dieses Säurespiel am Ende im Gaumen ist natürlich auch noch sehr, ist noch sehr frisch. Also der 21er, da merken wir gleich, dass wir eine Stufe höher sind. Den Wein kann ich jetzt auch natürlich länger weglegen, weil dieses am Ende ist dieses, was wir sprechen hier von einem Tannin, was sehr samtig ist. Das Tannin ist nicht negativ, aber das ist ein Tannin, was sich ausbauen wird in der Zeit. Und da muss man eben auch schauen, dass diese zum Teil in der Vergangenheit sehr extrahierten Tannine, die hart sind und die trocken sind, die bauen sich nie mehr aus. Und da können wir in der Geschichte schauen, da gibt es manchmal Weine, die wurden auch von bestimmten Journalisten, um keinen persönlich zu nennen, sehr hoch benotet und die sind so ausgelaugt, dass die am Anfang des Gaumens schon etwas offen sind, also fast oxidativ, und hinten immer noch das ballende Tannin haben. Und da kann man sagen, das wird nie eine Harmonie werden. Was wir wollen ja, ist einen Wein zu trinken, der harmonisch ist, der Spaß macht und der Frische hat. Also irgendwo Energie hat. Und ich finde, gerade am Ende im Gaumen hat er eine super Energie.
Absolut. Ich finde auch, dass die Säure noch lebendiger wirkt als bei Perrault. Also ich finde, er hat eine größere Frische und er hat, finde ich, eine größere Ernsthaftigkeit. Ich finde, dass man in diesem jungen Stadium schon erkennen kann, die Komplexität ist größer, die Länge ist größer, er bleibt länger haften, er bleibt länger da, er ist präsenter, er ist frischer und weil das oft die Leute fragen, so wann kann ich den trinken, wie kannst du das denn wissen? Man kann von der Struktur am Gaumen schon merken, wie das Potenzial und das Reifepotenzial der Weine ist. Wobei ich immer dazu sage, es gibt ja auch Menschen, gerade am Anfang in dieser, die 21er gibt es jetzt seit dem Sommer, die werden also 3 Jahre später ausgeliefert. Gerade bei diesen Weinen sehr oft in dieser Fruchtphase haben die schon etwas, das ist extrem sexy. Und wenn man das dann mag und wenn man das gut findet, aber dann kann man das jetzt schon trinken.
Ich finde auch da wieder nicht, ist ja nicht, also wenn du jetzt Bock hast auf ganz großes Fruchterlebnis, bist du ja auch, ist überhaupt nicht. Das ist ja nicht, das ist aber jetzt die Fruchtphase schon.
Das ist die Fruchtphase, ja. Aber der 21er Jahrgang ist vielleicht ein Jahrgang, der eben nicht ganz so, also ein bisschen kühler, nicht ganz so heiß und deswegen eben.
Also ist wieder so ein bisschen, man ein bisschen Kirsche schmeckt man raus, vielleicht ein bisschen Blaubeere oder Heidelbeere oder so oder dunkle rote Früchte.
Was sagt Stefan? Was aber, ist das Aromen?
Also ich würde sagen, im Geschmack, da kommt jetzt eine Multitude raus. Ich finde, dass es ist schon eine Kirsche, aber die Kirsche ist eine total andere wie bei Perrault. Die Kirsche ist dunkler. Und dann dann haben wir auch eine ganze, also ich finde, dass im Geschmack haben wir diese Betonung. Also ich sehe es immer vom, Im Wein, für mich, sind die Weine von der Tiefe her gesehen. Das ist ein Wein, der relativ breit ist, relativ breit, hat einen guten Tiefgang und er hat eine extreme Harmonie. Und ich finde ein Spiel zwischen Frucht und aber auch immer wieder, das Unterholz kommt auch wieder immer wieder durch. Also das, was wir unter Unterholz verstehen, da kommen auch zum Teil da, Gedanken, das kann man fast nicht beschreiben, aber in Frankreich würde ich sagen, le végétal positif, also das grüne positive Merkmal. Und das ist eben auch eine Sache, die früher auch gar nicht akzeptiert wurde, dass etwas Grünes auch positiv sein kann. Weil grün war für die Leute einfach nicht reif, ja. Und das stimmt eben.
Aber jetzt eben gar nicht staubig. Ich glaube, Bordeaux hat oft so ein bisschen ein Imageproblem, dass die Weine so staubig austrocknen, das Tannin so.
Das Imageproblem hätte ich gern.
Das hat mein Vater immer getrunken oder mein Großvater. Und ich finde, wenn man solche Weine mal probiert, dann merkt man, dass die wirklich auch schon echte Trinkfreude geben, auch schon in der Jugend.
Kann man eigentlich sagen, richtig guter Bordeaux schmeckt eigentlich nicht vorrangig nach Frucht? Oder wäre das übertrieben?
Ja, aber das ist eine Sache, die jetzt bei uns in dem Ausbau nicht unbedingt im Vordergrund steht. Okay. Wenn ich jetzt nur die Frucht bearbeiten würde, dann würden wir die Weine anders machen. Das gibt's mittlerweile auch bei uns, dass wir zum Beispiel so eine Art Fruchtbombe machen können. Dann lasse ich den Wein, ernte ich ihn auf jeden Fall nicht zu spät und habe ihn eben nur ganz kurz auf der Maische. Und dann habe ich dann destilliere ich auch eine Frucht raus. Aber das spricht dann für uns für Einfachkeit.
Genau, das meine ich. Das ist nicht euer Ziel. Das Ziel ist nicht, ja, so, ist nicht,
wenn beides, genau. Das ist nicht, weil das können viele andere viel besser. Da gibt's, wenn man in die Welten geht, wo man einfach auch Weine macht mit Bewässerung und so weiter und so fort, da können die das viel besser. Wir haben eben Weine, wo wir möchten einfach das Terroir zeigen. Und man sieht ja schon, obwohl sie aneinander liegen, dass Perrault und Loratoire sehr anders sind, dass wir einfach hier an dem, da geht's ja nicht nach oben, dort haben wir mehr Kalk, deswegen auch diese Säure am Ende, das kommt vom Kalk, das ist dieses Lebendige. Und, dass wir einfach auch, wir müssen schauen, wie wir das Terroir am besten in die Flasche bekommen. Und wir sollen nichts gegen das Terroir arbeiten. Und dann gibt es eben natürlich verschiedene Tendenzen. Und gerade das eine Sache, die Alkohol. Wir dürfen nicht zu spät lesen. Und wir natürlich im organischen Weinbau, das haben wir mal Bio-Wein, wenn Sie so wollen, das Problem, dass viele Leute spritzen mit Spritzmittel, die. Also ich glaube nicht einmal, da müssen Sie wahrscheinlich 30 Liter am Tag trinken, damit die Ihnen schädlich werden würden. Aber die Schale ändert sich. Die Schale von der Beere ändert sich. Und die wird später reif. Und dann haben Sie einen Unterschied zwischen der physiologischen Reife und der alkoholischen Reife. Und dann müssen Sie warten, bis die Schale reif wird. Und das geht oft eine Woche bis 10 Tage. Und dann haben sie automatisch mehr Zucker und somit mehr Alkohol. Deswegen können wir im biologischen Weinbau einfach mal eine Woche bis 10 Tage früher lesen und haben automatisch weniger Alkohol. Und das ist eine Sache, die wichtig ist. Und dann natürlich gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel weniger, nicht zu viel Blatt. Also früher sind wir viel höher mit dem Drahtrahmen gefahren. Das sind wir natürlich runtergegangen. Wir brauchen nicht mehr so viel Blätter, um die Trauben zu ernähren. Aber wir brauchen eine physiologische Reife.
Also ich finde es irrsinnig spannend. Man muss auch dazu sagen, Loratoire liegt dann so bei 34,90. Mhm. Ne? Das eine ist 20, das ist 34,90. Und jetzt würde ich gerne, natürlich auch jetzt vor allem für Lars und Axel quasi erklärend, würde ich gerne schon zu der Guy wechseln ins Castillon und auch den Jahrgang von 2x21, das ganz aktuelle, in den Jahrgang 2019 hinein, in den Jahrgang, der während Covid rausgekommen ist. Weil der Guy, glaube ich, jetzt, ich kann jetzt nur für Hamburg sprechen, doch hier schon deutlich bekannter ist als die ersten beiden. Also das ist ein Wein, den man sehr, sehr häufig hier findet auf Weinkarten, der wirklich sehr, sehr gut vertrieben hier auch ist und wo man bis dato, würde ich mal sagen, sehr häufig gesagt hat, das ist so der Eintritt in die Weine des Grafen.
Aber da muss man schon sagen, allein schon Axel, es tut mir so leid, aber der Geruch jetzt schon, also es ist schon, das ist ja toll, weil das so eine Reise ist und man ist irgendwie einfach bei einem schönen Hotel. Jetzt kommt man in die zweite Station, bei einem noch schöneres Hotel. Und jetzt hat man da so das Gefühl, jetzt hat man so ein Hotel, hat noch ein Zimmer mit Meerblick und weg. Und ist irgendwie so, und das ist wirklich, allein der Geruch schon ist irgendwie erstens komplett anders und zweitens so wunderbar. Also beschreiben, was ich habe gleich so.
Ja, ich habe jetzt so. Was würde man jetzt hier riechen?
Ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe Vanille ein bisschen, aber ich habe auch ein bisschen, was ist das?
Ja, ich habe sogar ein bisschen Liebstöckel jetzt in der Nase. Ja? Also das ist ja was.
Ich musste eben für eine Sekunde an Rumtopf denken, aber das ist, glaube ich, gemein. Aber das.
Ich finde so eine Würze, vielleicht auch ein bisschen Curry, also wirklich eine sehr, sehr schöne Würze.
Ich würde es auf jeden Fall, Gewürze sind auf jeden Fall. Ich habe so einen kleinen Anflug gerade vorhin gehabt am Anfang von Anis. Ja,
ja, Fenchelsamen.
Mhm. Ja, und weil, und wenn man das hat, ist es aber typisch Kalk. Weil wir sind hier auf einem riesigen Kalkplateau und Kalk ist automatisch in jedem Wein frischer.
Aber Anis ist gut, Fenchel, aber tatsächlich Gewürze. Ne? Also es ist noch, und wenn man jetzt einmal geschmeckt hat, es ist richtig so, richtig, also es ist richtig, wie so gesagt mit dem Curry, so ein bisschen, also scharf ist zu viel gesagt, aber es ist leicht, also es ist würzig, leicht pfeffrig, leicht, also ganz toll.
Ja, aber ich finde, es hat auch so eine fleischige Textur. Ne? Also bei dieser ganzen Würze finde ich am Gaumen, wie sich es anfühlt, so richtig wie so eine. Es fühlt sich an wie so eine Kirschmeische. So fühlt es sich für mich am Gaumen an, auch auf der Zunge. Sehr, auch wenn es jetzt gar nicht so kirschig ist.
Sehr voll.
Ist es ja eigentlich wirklich gar nicht.
Sehr, ne? Voll. Sehr voll, aber trotzdem sehr frisch. Also in keiner Weise, die Aromen sind in eine überreife Frucht gehend. Sehr voll, sehr integriert, aber hat ein super Tannin auch. Ein ganz schönes Tannin. Und das ist aber auch ein Wein, den kann man jetzt aufmachen, sollte man natürlich dekantieren. Sowas muss man, will ich nehmen. 2 Stunden vorher dekantieren, das wäre schon gut, wenn man das machen würde. Und einfach eine was ich hier in dem Wein sehr gerne mag, ist eine ganz große Harmonie. Das ist eigentlich der Eingang, eine große Kraft, eine große Tiefe und der Ausgang auch mit dem wunderschönen Tannin, fast am Ende salzig. Mhm. Ja, und das ist.
Und man käme jetzt gar nicht so, das ist interessant jetzt, also vielleicht sage ich da auch was völlig Quatschiges. Jetzt im Vergleich würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, der ist irgendwie 5 Jahre jünger. 5 Jahre älter. Also der im Vergleich zu dem ist auch nicht 5 Jahre älter, ne? Der geht schon los.
Deswegen ist alles gut.
Er ist zwei, ist, nee, aber nee, doch, aber er ist, nee, stopp. Was ich sagen wollte, er ist 5 Jahre alt, das wollte ich sagen. Ja, er ist ja 5 Jahre alt. Und ich finde, der schmeckt wie ein relativ junger Wein, ist er aber wahrscheinlich in eurer Betrachtungsweise auch mit 2019, ne?
Ist 2019 ist noch relativ jung, aber das sind Weine, die werden jetzt angefangen, fängt man ja langsam an, die aufzumachen, aber sehr langsam. Und das sind dann auch sicher Aiguille 2019, das wird in den nächsten 10, 15 Jahren mit begleiten, das ist gar kein Problem. Das ist ein Wein, der wird in die Zeit gehen und das sieht man ja auch schon in der Farbe, dass die Farbe auch oben am Rand, dass sie noch immer extrem dunkel ist und der leichte Rostrand ist relativ klein. Also das ist ein Wein, der mit uns mitbegleitet wird. Was ich jetzt gut finde, ist, dass er in keiner Weise bei vielen Weinen, sagt man sich dann oft, weniger wäre mehr gewesen, ist in keiner Weise, dass das Tannin zu stark extrahiert ist oder dass der Körper sehr extrahiert ist, aber dass kein Tannin mehr da ist. Es ist eine wunderschöne Harmonie, eine große Runde und das zeigt eben diese Appellation, die eigentlich unbekannt ist noch Castillon, liegt genau Saint-Emilion. Und wenn man die Karte nimmt von, ich habe sie leider nicht dabei, sonst hätte ich sie zeigen können auf dem Video. Wenn man hier Saint-Emilion nimmt, dann haben wir Saint-Emilion, das große Plateau Calcaire, also Kalkplateau, und dann das gleiche, aber größer ist in Castillon. Und wenn man sich fragt, warum Castillon so wenig bekannt ist, dann muss man natürlich sehen, dass die in ein Castillon waren, arme Leute gewesen. Das ist jetzt gar nicht pejorativ, was ich sage, aber arm gewesen, das heißt, dass sie Unterlagen gepflanzt haben, die zu wüchsig waren und auch Klone genommen haben, die einfach auch zu wüchsig waren und somit einfach keine Qualitäten machten. Aber wenn man früher große Häuser, wie zum Beispiel auch Moex, hatte für seine normalen Merlot-Basisweine, hatten die immer aus Castillon-Weine genommen, weil die automatisch, was gratis ist, sehr viel Farbe und sehr viel Struktur. Nur sind wir auf einem Kalkplateau, das heißt, dass wir arbeiten müssen, um das Ganze harmonisch zu machen. Weil nur die Harmonie kann sinken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ausbauen würde, ein Château Perrault ausbaue, dann muss ich von der Extraktion etwas härter sein, etwas mehr arbeiten. In Aiguille darf ich nicht zu viel tun, weil sonst haben wir ein Problem. Weil dann kommen die Tannine zu stark raus. Wir müssen die Sache integrieren. Dazu kommt natürlich, dass man der Jahrgang 19 war für uns schon ein sehr guter Jahrgang, hat jetzt vielleicht nicht die Konzentration wie in 2020, 19, aber sehr schön integrierte, harmonische Weine. Also wir dürfen unheimlich viel Spaß dran haben. Der 2020er nachher oder auch 22, das sind eher Weine, die man vielleicht noch mal mehr in der Zeit sehen wird. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Aiguille, aber wenn wir jetzt zu Canale Garfilière gehen würden oder zu Lamondotte.
Aber 2019 würde man jetzt sagen, jetzt trinken ist gut.
Also den Aiguille können Sie auf jeden Fall jetzt trinken. Der macht jetzt wahnsinnig viel Spaß und der wird Ihnen auch viel Spaß machen in den kommenden Jahren. Und ich meine, das ist ja das Große, dass Sie nicht gezwungen sind, den Keller zu leeren, sondern Sie können auch eine Kiste aufmachen oder eine Schachtel aufmachen, dann nehmen noch eine Flasche raus. Man trinkt dann den nächsten wieder in ein paar Monaten und so weiter und so fort. Man muss halt schauen, dass man genug Kartons im Keller hat, damit man auch lang genug Vorsorge hat.
Was sind denn genug? Das ist ja immer eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer immer stellen. Ist ja auch mal eine Frage des Geldes. Aber was sind genug Kartons? Michael sagt mindestens 12 Flaschen von einem Wein, oder?
Ich sage 36, weil im Idealfall 36 ist schlau, weil ich kann etwas quasi dann anfangen schon zu trinken, wenn ich es kriege, um mal zu wissen, wie schmeckt es überhaupt. Und dann in 2-3 Jahren später und dann also die erste Kiste suche ich quasi bis zum perfekten Trinkzeitraum. Und dann gibt es natürlich bei den großen Weinen die Leute, die sagen, und die zweite trinke ich, wenn es perfekt ist, und die dritte verkaufe ich und die finanziert mir die anderen beiden. Das ist momentan, glaube ich, das ist alles jetzt nicht mehr so einfach, weil dieses Spekulative auch von den Chateaus weggenommen wurde, von den Chateaus quasi auf sich genommen wurde, dass die Chateaus das Geld verdienen und nicht mehr die Händler dazwischen. Ich glaube, dass du dann, wenn du den Wein in den perfekten, also wenn du sagst, jetzt mag ich ihn, also nach 10 Jahren oder so, dass dann schön ist, wenn du den Luxus hast, dass du sagen kannst, jetzt habe ich mal 10 Leute und jetzt trinken wir den auch mal, weil er jetzt eben.
Was sagt der Graf? 36 Flaschen, das ist natürlich, der sagt der Winzer, das ist schon mal ein guter Ansatz, oder geht es auch schon mit 18?
Ja, das ist nicht, das kommt ein bisschen auf einen selber an, das kommt ein bisschen aufs Portemonnaie ein, wobei man sagen muss, dass der Château d'Aiguille nicht ein extrem teurer Wein ist. Das sind Weine, die sind also sehr vernünftig im Preiskalkül.
Was kostet der?
Der kostet gleich viel wie L'Oratoire, 34.
Ja. Das ist übrigens auch interessant, dass man mal so sagen muss für Menschen, die sich mit Bordeaux nicht auskennen. Da denken wir immer, ein Bordeaux kostet viel Geld. Wir haben gelernt, es gibt schon Einstiegs-Bordeaux für 12 Euro. Es gibt auf dieser Niveau, da ist ja jetzt 34 Euro. Auch nicht viele kriegen Champagner schon mal nicht für gerade.
Das stimmt ja in der Regel nicht. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage irgendwie. Ich habe neulich ein Chateau Lafite getrunken, zum wiederholten Mal, den ich im Supermarkt gekauft habe.
Das ist kein Chateau Lafite. Das war ein Lafite mit 2 T und einem H und einem...
Ein Chateau Lafite mit 2 T, genau.
Ja.
Genau, aber sonst sehr ähnlich dem Chateau Lafite, also optisch ähnlich dem Chateau Lafite mit einem T.
Ja, aber... Aber ist das Emblem der Familie Rothschild drin?
Nee, das nicht. Aber es ist also von der Aufmachung ähnlich, fand ich, wie der Chateau Lafite von Rothschild. Kennen Sie dieses Chateau irgendwie? Also können Sie da. Also
Lafite gibt es ja eine ganze Menge. Wir haben das Missau Lafite, das auf jeden Fall nicht schlecht ist, aber das ist in Pessac-Léognan, also Léognan. Ja. Und dann gibt es eine ganze Menge andere, die auch das Recht haben, zum Teil noch Lafite sich zu nennen, anders geschrieben. Aber das ist, da gibt es ja eine ziemlich breite Masse. Nur die Leute, die Lafite kennen, mit der Gravur ist eigentlich nicht zu verwechseln mit was anderes. Man hat auch so automatisch die Gravur, die oberhalb liegt, nicht weit weg von Costestornel, und hat drunten hat man eben diese Charakterzüge der Familie Rothschild eben drin.
Max, sag mal, hilf mal kurz, was hast du denn für den Wein bezahlt? Das hilft es dem Grafen ein bisschen besser einzuschätzen, wo es herkam.
Ich glaube 14,90 Euro.
Sowas. Okay, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Dann klappt man die nächste Seite auf.
Und ja, aber ich glaube, dass viele eben sagen, ich habe einen Lafite getrunken, weil es auch ja draufsteht.
Und wenn du das nicht weißt.
Aber, ja, es gibt aber auch viele Belairs und es gibt, also das ist schon.
Ja, aber viele Freunde von mir, würde ich jetzt sagen, wenn ich notiere, Chateau Lafite, die wüssten gar nicht, was
ja,
bedeutet.
Ja, aber echter Chateau Lafite kostet 800 Euro.
Chateau Petrus, was sind der Chateau Petrus hier? Ja.
Aber ich habe auch gelesen, dass es da wirklich auch Rechtsstreit gab. Also das, ja.
ne?
Also na klar, beschädigt natürlich das Chateau. Also das
gibt es immer wieder. Und ich meine, das ist diese ganze Positionierung auch im Namensrecht gegenüber China ist halt extrem schwierig gewesen. Da haben wir auch Fälschungen gesehen in Canaan-Garphel und dort. Und da war natürlich überall, Lafitte wurde wahnsinnig gefälscht und wird auch noch weiter gefälscht in China. Aber normalerweise für Leute, die Lafitte kennen, ist die Fälschung relativ, ich würde mal so sagen, großzügig. Also das, wer da darauf reinfällt, ist selber schuld. Und weil das ist wirklich, also zum Teil, da lacht man sich einen ab, gell? Das ist dann auf einmal Lafitte mit da sitzt dann in Saint-Emilion oder sonst irgendwo und das ist also total Hanebüchen. Und aber es gibt es, muss man natürlich wissen. Und die Fälschungen waren immer schon da. Ich meine, das gab es immer wieder. Und die vor allem kamen die Fälschungen mit den Hypes. Das sieht man im Kunstgewerbe genauso. Und da gab es auch ein bekannte Familie in Deutschland, die hat auch einiges dazu beigetragen, ohne dass man jetzt weit gehen würde. Aber das war immer.
Wir trinken Originale hier.
Muss wir man trinken sagen. Originale.
Und jetzt es geht ja.
Jetzt ziehe ich meine Krawatte nach oben, weil jetzt ist das Highlight der vier Flaschen.
Was ist das? Heute. Ja. Axel, es tut mir jetzt noch. Das ist, was jetzt kommt, Axel. Das kannst du dir nicht. Das kann man sich. Ich habe fast schon so einen Moment. Wie hieß noch mal damals diese eine? So einen Moment habe ich gerade, weißt du? Wo wir zu dir gekommen sind, wir auch einen Schluck Petrus, getrunken haben.
Ja, genau.
Aber das ist hier jetzt ja gerade, das ist so eine herrliche, so eine herrliche Steigerung. Also du musst es nochmal nachtrinken hinterher. Und jetzt ist es sozusagen, jetzt ist man so am Gipfel angekommen. Und das
ist man nicht, weil der Gipfel auch bei Graf Neiberg nochmal höher
aber
wäre.
In dieser Folge.
Aber heute bei uns ist es der Gipfel.
Was macht diesen Gipfel aus? Also was ist jetzt so viel besser als bei denen davor?
Wir werden versuchen, das jetzt zu beschreiben, weil wir haben uns eingeschenkt. Chateau Canon La Gaffeyère, ein Premier Grand Cru Classé aus dem Jahrgang 2020. Was wir schon gelernt haben, 2020 ein großer Jahrgang.
Der beste von den dreien, die wir heute hatten?
19, 20, 21, was sagt Stefan?
20 ist besser, 19 auch gut. 20 ist der konzentriertere Jahrgang, 19 ist vielleicht der integriertere. Also 19 ist auch ein wunderschöner Jahrgang. Dann kommt immer darauf an, was man. 20 ist mehr noch der Wein, der noch mehr in die Zeit gehen wird. Und was man jetzt hier sieht, es gibt viele Leute, die schauen nach einem Wein, der konzentriert ist. Konzentriert ist für mich eine Breite im Geschmack, aber kann sehr kurz sein. Hier haben wir genau das Gegenteil. Der ist nicht jetzt unbedingt die Größe, ist nicht seine Breite, sondern seine Tiefe. Das ist ein Wein, der zieht durch und das kommt eben hauptsächlich auch durch diesen ganz alten Cabernet Franc. Der Cabernet Franc ist ein Wein, der am Anfang, vor allem in der jungen Zeit, nicht extrem breit ist, aber sehr im Geschmack in die Tiefe geht und dann hinten langsam öffnet. Und das ist eben diese ganz samtigen Tannine, die man mitbekommt. Und die ganz große Eleganz. Und ich meine, sind wir in einer Größe, die, wenn Sie die Weine jetzt so im Vergleich trinken, merken Sie es auf jeden Fall.
Ja, das ist der Unterschied. Was heißt denn Breite und Tiefe?
Also es ist wirklich so im Bereich von perfekt. Es ist so unglaublich harmonisch. Du nimmst es im Mund und du hast das Gefühl, der Wein ist überall und schmeckt überall gleich. Er bleibt lange. Es sticht aber auch irgendwie nichts hervor. Es ist
nichts aufdringlich.
Es ist irgendwie so, dass du denkst, es ist so, als ob du so ein ganzes Orchester erst hatten, so mehr einige gespielt und jetzt spielen alle. Und alle spielen gleich und du hörst kein Instrument mehr raus. Und das ist
weich. Da würde man ja vielleicht von Breite sprechen und nicht von Tiefe, oder?
Also, aber nein, erstens mal ist selber schuld, wer krank ist. Das ist ganz klar.
Ich kann die Aufnahme sofort stoppen hier.
Nicht den Techniker ärgern.
Ja, also und was man muss jetzt nochmal mit der Breite. Also man hat ja eine wenn man verschiedene, zum Beispiel auch Früchte isst, da hat man Früchte, die einfach sehr dicht sind und sehr breit sind, aber nicht, man hat sie nicht lange im Mund. Und hier hat man den unheimlich lange im Gaumen und der zieht einfach so durch. Wenn ich den jetzt ausspucke oder trinke, ist er einfach da und kommt wieder und kommt wieder. Und das ist das Große, was wir in der Tiefe sprechen.
Ist eine Banane eine breite Frucht zum Beispiel? Oder irgendwie gibt es da ein Beispiel für?
Bei der
Frucht jetzt?
Bei der Frucht ist ganz wichtig, dass die Frucht auch, dass sie nicht überzüchtet ist, dass sie auch Säure hat. Nur Früchte, die Leben haben, sind auch tief. Okay. Also wenn das so, wenn das, also muss schon was. Also zum Beispiel, wenn Sie in den, gehen Sie mal einen Baum in Cox Orange Alter, ja, nicht die neuen. So ein Cox Orange, nicht größer wie so Durchmesser 5 cm, viel Pickel drauf und wunderschön, nicht schön anzuschauen. Und da müssen Sie mal reinbeißen. Und dann haben wir genau das, was wir an der Tiefe in der Frucht sehen. Und genau so ist es im Wein, dass wir und ich meine, die ganzen großen Weingüter, die müssen eben schauen, dass wir Weinstöcke haben, die auch alt sind, weil die haben eine andere Ausstrahlung. Die arbeiten auch weniger im Alkohol, die sind da sehr vernünftig, also arbeiten weniger mit Zucker, aber die haben eine Schale, die eine Elastizität haben und eine Struktur haben, die uns diese Weine ermöglichen. Und man muss natürlich da sagen, dass gerade bei Carnaga Fidèr haben wir die Chance, und da muss ich sagen, da habe ich einmal nicht falsch gehandelt, dass wir die alten Stöcke der 30er, 40er, 50er Jahre nie rausgerissen haben und immer nachgesetzt haben. Diese Stöcke sind einfach wahnsinnig wichtig, um diesen über einen solchen Wein zu produzieren. Und wenn man oftmals Carnaga Fidèr auch in Vergleichsproben hat, und wenn Leute, es gibt Leute, die probieren extrem schnell, auch unser Freund Robert Parker hat extrem schnell gespuckt. Der hat auch nie Carnaga Fidèr rausgeholt, weil er nicht den Cabernet Franc verstanden hat. Er hat das Opulente gesucht. Das Opulente findet man bei Merlot, bei den großen Merlots. Aber das ist eben eine andere Sache. Cabernet Franc ist immer fast eine zurückhaltende Art, sehr elegante Art, harmonische Art mit dem guten Leben. Aber es ist nicht eine aufdringliche, es ist nicht ein... Wenn man ein Glas hat von diesem Wein, hat man Lust, das zu Ende zu trinken.
Aber wie viel Cabernet Franc ist das? Ist es jetzt mehrheitlich Cabernet Franc oder ist es
nicht
nur?
Nicht mehrheitlich, aber ich durfte fast mehrheitlich Cabernet Franc sagen, okay. Weil jetzt im Moment haben wir ungefähr 40, 45 Cabernet Franc, 15, 20% mehr Cabernet Sauvignon, der Rest ist Merlot.
Okay. Wir sind und da muss man jetzt sagen, Axel, zur Beschreibung, wenn wir über Frucht sprechen, mir würde es jetzt unglaublich schwer fallen, euch wahrscheinlich nicht, dem Grafen und dir, Michael, eine Frucht richtig rauszuschmecken. Also eine Frucht, eine dominierende Frucht gibt es nicht.
Das wollen wir gar nicht. Das wäre ja obszön, wenn wir in dem Wein eine Frucht reinhauen würden. Ja. Das geht gar nicht.
Aber was schmeckt man? Aber wenn man den Leuten sagt, wonach schmeckt es?
Schwer. Es hat sowas, finde ich, sowas Erhabenes.
Aber Erhaben ist kein Geschmack.
Nein, es ist kein Geschmack. Aber
man kann keinen Geschmack sagen. Ne? Oder kannst du sagen, man kann jetzt nicht sagen, das schmeckt nach Fenchel, nach Anis, nach Kirsche, nach Blaubeer, was immer wir auch haben. Nein, 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 nein.
Ja, es schmeckt schon ein bisschen, es schmeckt schon nach Beere, ja.
Aber welche?
Also es schmeckt danach, dass ich gerne noch ein Glas hätte. Also erstmal danach schmeckt es.
Danach schmeckt es auf jeden Fall, ja.
Und ich
hätte auch gerne ein Glas, Mensch.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und das ist, finde ich, ehrlicherweise, Lars, muss ich sagen, ist mit der Musik finde ich es gut beschrieben. Also die ersten Weine ist auch schon, es fängt jemand an und es klingt schon gut und so weiter. Und jetzt am Ende denkst du so,
jetzt sind wow, alle da.
Das ist ja das
in der Elbphilharmonie.
Nein, das ist so einnehmend und ich finde, das ist jetzt, also das berührt mich emotional auch, dieser Wein. Also wenn ich sowas trinke, denke ich mir so, wow. Also dann will ich das andere ist auch gut, aber dann würde ich sagen, lieber trinke ich nur einmal in der Woche etwas, statt viermal in der Woche, weil das kostet auch ein bisschen mehr
jetzt. Was kostet das jetzt die Flasche?
84 Euro.
Okay.
Ja. Aber ich muss sagen, da hast du schon 95 Parker, 96 Sattling, da sind auch schon sehr hohe Bewertungen dann drauf. Ich bin total überrascht, ich habe die Weine heute in der Früh aufgemacht, wie viel Freude ich jetzt schon an diesem 20er Canola Café hatte. Weil sehr oft sind diese jungen Bordeaux vom Image her oder auch von meiner Erfahrung, wo ich denke so, na, das ist gut, aber das willst du jetzt noch nicht saufen und das würde ich jetzt schon wahnsinnig gern trinken wollen. Das ist, boah.
Aber das Interessante ist, dass ich jetzt hier heute die Frage, wer der beste Wein ist, überhaupt nicht stellt. Also die anderen nicht, dass die ersten drei Weine, die waren ja sehr gute Weine, aber das ist wirklich mit Abstand die Nummer eins und es ist so, dass man das wirklich jetzt einschenken möchte und dann da sitzen möchte und stundenlang sich an diesem Wein festhalten kann.
Ich denke, dass das so ist und man kommt dann ins Philosophieren und man fragt sich, wie kann ein Getränk so anders sein als andere? Finde ich. Also das ist schon etwas, was eben Wein diese Emotionen auslösen kann und Leute, die dann sagen, auch das trinke ich dem nicht ab, finde ich, die haben leider dann nicht so ganz in ihrem Leben so vieles noch nicht erleben dürfen. Und unsere Hörer aber schon. Ja.
Also ich finde, das ist Er ist ergreifend auch in der Nase, ergreifend in der Nase, das heißt durch seine Vielschichtigkeit. Weil wenn wir den jetzt aufhaben, ich habe ihn jetzt ziemlich oftmals durch die etwas belüftet, und da kommen immer wieder andere Noten rein. Das ist so sektionsweise, fliegen ein andere Dinge. Also das geht dann zwischen den also Gewürztönen, also Epis, und es geht dann über die Blumenartigen weg. Es geht dann rein in eine ganz dunkle, eine Havanna, habe ich euch irgendwie da drin gehabt. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es ist einfach nicht eindeutig. Es ist ja fast in der Nase, was, pardon, übersetzt fleischig, ja, also sehr erhabenes, sehr, und dann wiederum im Geschmack hat man denn auf die, was eben schön ist, dass man dieses ganz Ausgewogene hat, aber dann zum Schluss auch wiederum diese Frische.
Genau.
Und das finde ich einfach, weil das ganz wichtig ist. Ich glaube, ein Wein, der hinten das was wir sagen, das Tannin ist plummy, also Zwetschge, überreife eingekochte Zwetschge oder Konfitüre, dann ist es genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen diese Frische haben, weil das macht ja den Spaß am Ende des Gaumen. Das gibt ja die Zug, und das macht wiederum auch Spaß, dass man ein Glas auch leer machen kann. Weißt du, ich sehe das oftmals, wenn man so große Proben hat, da werden wir oft eingeladen und da hat man manche Weine, da würde ich das Glas nie leer machen. Das ist irgendwie, wenn man davor sitzt, sagt man, hau, das ist ja richtige Fruchtbombe und so weiter, aber man würde sich jetzt nicht denken, dass ich jetzt dieses Glas gerne weiter trinken wollte. Sondern ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich einen Schluck gemacht habe, dann kann ich es wegstellen. Und das ist eben auch was anderes, dass wir hier Weine haben, die auf jeden Fall heute schon, das 20 macht Trinkspaß. Aber wenn wir jetzt diesen Broadcast in 20 Jahren, in 10 Jahren, 20 Jahren wiederholen, der Wein wird auf jeden Fall da sein.
Wird er besser oder wird er genauso sein? Weil der ist ja schon sehr gut. Oder wird er nur anders sein?
Der ist sehr gut, der wird nochmal anders sein. Der kriegt noch, die Facetten werden noch mehr ausgefeilt. Also das ist der wird nochmal mehr Tiefe haben, nochmal. Aber dann muss man ab einem gewissen Moment sehen, dass wir dann halt etwas mit Wein zu tun haben, die dann älter sind. Also ich habe hier die Chance, muss ich wirklich sagen, dass durch meinen Vater, als er hier gekauft hat, Cabernet Graffilière, hat er damals das ganze alte Lager mit aufgekauft. Deswegen haben wir praktisch von den Jahrgängen, also in den 40er Jahren weniger, aber in den 50er Jahren haben wir 50, 52, 53, 55, wir haben auch 57, 58 waren kleinere Jahrgänge, 59, 61, 64. Und das waren Weine, die einfach genial waren. Und diese Weine, die kenne ich jetzt seit über 40 Jahren, seitdem ich hier bin. Und die haben sich eigentlich kaum geändert. Da sieht man einfach, dass Weine, die gewachsen sind auf einem lebenden Boden, das war gar nicht anders möglich damals, dass die auch in die Zeit gehen. Und als dann die Böden einfach vor allem mit Kunstdünger und Stickstoff ersetzt wurden, dann gab es auch Weine, die sehr, sehr, sehr schnell arm wurden und zerfallen sind, der typische Merlot, der nach Katzenpipi geschmeckt hat und so weiter und so fort.
Hatten wir auch schon.
Ja, vor allem Sauvignon Blancs.
Ja, hohe Produktionen gemacht haben, also einfach auf Stickstoff aufgebaut. Und das sind einfach Weine, die gerade die Weine auch von Cabernet Graffilière da in der Ende der 60er Jahre und 70er Jahre, und da gab es ja auch Jahrgänge, die ansprechend waren, wie 70, 75, 78. Sie finden ganz wenig 70er, 75er in Bordeaux, die wirklich qualitativ hochstehend sind. Also auf jeden Fall nicht so viel wie in den 50er Jahren.
Ja. Lieber Graf, das war eine. Ah, Michael und ich lehnen uns hier zurück. Der arme Axel hat es nicht leicht, aber wir bewahren vielleicht. Wir bewahren was auch vielleicht für dich, Axel. Vielleicht.
Ah, das ist. Nee.
Ich bin morgen. Vielleicht kann man eine halbe Flasche abfüllen.
Ja, nein, wenn er morgen da ist, morgen kriegst du von dem ersten.
Genau.
Die andere Flasche muss ich mir nach Hause nehmen, weil nicht, dass die wegkommt. Das wäre schwierig.
Das wäre schade.
Das wäre schade.
Aber Axel hat noch eine Frage, bevor ich eine abschließende Frage habe.
Sehr gut.
Genau. Ich habe in einem alten Artikel, ich glaube, der war von 2006, den Satz gelesen, es gibt im Bordeaux 10.000 Winzer, 300 geht es okay, also 300 geht es okay und 30 nur so richtig gut. Gibt es wirklich so viele Winzer, die eigentlich arm sind in Bordeaux?
Ja, und das ist das, was ich damals gesagt habe, das hat sich wahrscheinlich nochmal verdeutlicht.
Okay.
Also das ist eine, aber man, das können Sie auch mittlerweile werden Sie es in Deutschland, wenn Sie ins Detail gehen, werden Sie es auch sehen, dass wir einen Weinbau haben, der dient in der Vergangenheit der Herstellung von Markenweinen. Also die haben den Wein offen verkauft, die haben den vinifiziert und so weiter, haben aber nie eigenen Wein getrunken, weil der wurde immer gemischt in irgendwelche Markenweine. Die Markenweine, die gibt's fast gar nicht mehr. Es gibt da noch zwei oder drei Händler, die füllen noch ab und machen noch Wagenweine, aber es sind kleine Partien. Und dieser ganze Bereich bricht zusammen. Und sie kriegen heute einen Liter Wein weit unter einem Euro. Da kann kein Mensch damit leben. Nee. Und diese ganze Wein, daher wird zurückgehen. Und ist auch schon, wir haben 10.000 Hektar in Bordeaux rausgerissen. Und dieses Jahr bestehen bestimmt meines Erachtens doch mal, weiß ich, 15.000, 20.000 Hektar werden doch mal weggehen. Und auf der anderen Seite leidet natürlich auch der Markt über das Geopolitische schon auch überall. Der chinesische Markt, der für Bordeaux ja zum Teil recht stark war, ist mehr oder weniger zusammengebrochen. Hongkong-Markt ist sehr schwierig, was ein bisschen ersetzt wurde durch Märkte dann im übrigen asiatischen Raum. Und die Winzer, die keine Verbindung haben zum internationalen Handel und die keine Verbindung haben zum Bordeaux-Handel insgesamt, die haben heute richtig große Probleme. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, das ist den ganz bekannten Gewächsen, die können die sogenannte Krise, können die dann ohne Probleme wegstecken. Das ist nicht ganz ihr Problem. Aber das fängt relativ schnell auch mit klassifizierten Gütern in Saint-Emilion. Da gibt es auch schon Probleme. Das ist nicht ohne den. Also deswegen, nicht jeder, der Wein macht, ist reich. Und es gibt ein altes Spiel. Wenn man in den Wein gut investiert, muss man das sich schon genau überlegen. Weil das ist ein richtiger Job. Weil es geht ja auf der einen Seite, ich produziere Wein, ich habe eine Weinbauphilosophie, ich habe eine Weinkellerphilosophie, ich habe eine Ausbauphilosophie, aber ich muss den Wein auch in den Markt bringen. Und das ist nicht unbedingt eine einfache Sache. Und heute ist der Markt, ist ein kompetitiver Markt. Und eben nach einem Namen geben. Und ich meine, der Eingang war eben, wir haben den Marke Neiberg. Das ist immerhin schon etwas, auch wichtig.
Okay. Meine Schlussfrage, und das geht ganz schnell, weil es mich wirklich auch umtreibt und da Ihre Einschätzung mir sehr wichtig wäre. Die Welt trinkt die Nachfrage nach Weißwein ist viel stärker als nach Rotwein. Die Bordeaux 23 wurden mit einem relativ großen Preisabschlag von dem wahnsinnig tollen Jahrgang 22 verkauft. Und jetzt haben Sie die 24er Ernte schon abgeschlossen. Wie würden Sie den 24er Jahrgang, wenn man das überhaupt schon kann, einschätzen? Und wohin werden sich die Preise weiterentwickeln? Und hat es vielleicht das Bordeaux übertrieben mit der Preisentwicklung?
Um mal eine kurze Frage zu stellen. Das ist so geschickt so.
Ja.
Ja, aber die Preise, die sind ja nicht durch die Decke gegangen bei den Basisweingütern. Also zum Beispiel, wir haben im Jahrgang, zum Beispiel das Château d'Aiguille, von uns der Ausgangspreis, der war ja höher gewesen als zum Beispiel 2019, 21, 22 und so weiter. Deswegen die Preise waren in den ganz großen Spitzen gewachsen, haben sind dann Sprünge gemacht worden, aber die konnten die ganzen anderen Weingüter gar nicht durchsetzen. Deswegen sind die Preise von 23 bei vielen Weingütern schon praktisch basismäßig, also 2019 wieder zurückgegangen. Also deswegen ist nicht so die Preise sind immer Preise und ich glaube gerade so die den chinesischen Markt gebraucht haben und vom chinesischen Markt getragen wurden, die konnten in gewissen Jahren einen sehr hohen Preis praktisch argumentieren. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sprich, sie werden sich dem Markt anpassen. Und ich meine, Bordeaux hat immer die Fähigkeit, dass sie sehr, sehr, sehr schnell sich dem Markt anpasst. Weil das ist die einzigste Überlebensmöglichkeit. Und da wird es ganz klar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2024 irgendjemand den Preis erhöht. Ja, also ich glaube, da geht man einfach jedes Gut, was auf den Markt gehen wird, beim Primeur, muss den Marktpreis finden, der jemand bereit ist, Geld in den Jahrgang zu stellen. Also 24, da kann man jetzt, braucht man auch nicht zu überschreiben, wird auch ein anderer Jahrgang sein wie 23. 22 war sehr der opulente Reife, 23 war schon verhaltener und vielleicht etwas frischer. Und 24 ist bestimmt noch mal frischer als der 23er insgesamt. Und also ich würde sagen, also für mich jetzt im Moment würde ich sagen, 24 geht so ein bisschen, also 99, 12, 4, sowas. will ich mal sagen. Also das ist jetzt so aus dem Kopf gegriffen, aber wir haben auch fast keine fertigen Weine. Ich kann es nur sagen, von dem, was ich gesehen habe, was reinkommt.
Ja.
Also übertrieben, ich glaube, es ist immer eine gewisse Zeit, wurde eben sowas bezahlt. Das gleiche in Burgund. Und das gleiche sehen Sie auch bei den Superweingütern in Deutschland, dass die auch heute ihren Preis verlangen, die ganz großen Rieslinge. Ist ja auch die Frage, wie weit das gehen wird. Ich kann nur eins sagen, grundsätzlich, dass wenn Bordeaux anfängt zu husten, dann müssen die anderen schauen, dass sie nicht eine Erkältung bekommen. Und das sieht man auch schon in Spanien, das sieht man in Italien, das sieht man überall. Das ist,
Das sieht man übrigens auch bei Axel. Lieber Graf, vielen, vielen Dank. Das war, also es ist wirklich schade, dass Axel nicht dabei war, aber wir waren was auf. Das waren große.
Er war ja dabei, durfte halt nicht trinken.
Das war eine große, und wir danken sehr für diese wunderbaren Weine und hören uns unsere Hörerinnen und Hörer nächste Woche wieder.
Und in 10 Jahren wieder mit den gleichen Weinen, haben wir gesagt.
Lieber Graf.
Ja, alles Gute, ja, ciao. Hab mich sehr gefreut.
Danke. Ciao.
Auf Wiedersehen.